Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
12.600 Mitarbeitende in 32 Ländern, 6,7 Milliarden Euro Umsatz im letzten Jahr. Lanxess ist aus meiner Sicht ein absoluter B2B-Riese, das noch aus dem Rheinland quasi hier von der anderen Rheinseite rübergekommen. Heute bekommen wir Einblicke, wie Lanxess dafür sorgt, dass über digitales Marketing auch neue Leads hereinkommen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Alexander Horneck. Alexander ist Head of Digital Marketing bei Lanxess. So, vielen Dank, dass du den Weg hier über den Rhein zu uns gefunden hast.
Ja, mal eine kurze Anreise. Vielen Dank für die Einladung.
So, Lanxess kennen viele, also wenigstens wenn man in Köln mal war, gibt es die Lanxess Arena, aber ihr seid kein Eventveranstalter, sondern ihr seid ein gigantischer Konzern, würde ich mal sagen. Für alle, die euch nicht kennen, so kurz Pitch, was macht ihr eigentlich?
Ja, also genau, hast du schon richtig angesprochen, so Lanxess Arena ist so quasi unser größtes Markenzeichen, aber viele verwechseln es natürlich auch. Ne? Wir kaufen keine Tickets, sondern genau, wir verkaufen Spezialchemie schon seit 2004 jetzt, fast schon jetzt im 20. Jahr eben auch, kommen eben aus Bayer, aus als Spin-off, genau, und haben uns seither stets gewandelt, sind jetzt ein klassischer Spezialchemikalienhersteller. Heißt, was machen wir? Wir bieten Zusatzstoffe oder chemikalische Basischemikalien oder eben auch Chemikalien, die dazu dienen, beispielsweise im Mückenschutz dafür zu sorgen, dass die Mücken im Sommer nicht kommen. Ist ja gerade auch Sommerzeit, das ist ein ganz greifbares Beispiel. Ansonsten Flavors and Fragrances, also auch Konservierungsmittel natürlicher Natur, die dann eben ja für die Geschmäcker dann immer eben in der Limonade beispielsweise sorgen oder auch in alkoholfreien Getränken oder auch Flammschutzmittel, ne, das beispielsweise in den Dämmstoffen, dass die nicht so schnell entflammen und damit die Häuser dann auch nicht so schnell brennen und so weiter und so fort. Wir haben ein riesengroßes Portfolio. Wir sind sehr, sehr heterogen und sind entsprechend aufgestellt.
Also ziemlich großer Bauchladen und tatsächlich auch sehr, sehr spezielle Themen. Und du hast jetzt gerade gesagt, euch gibt es seit 20 Jahren, jetzt kriegen alle Unternehmer Schnappatmung. Wie kann man in 20 Jahren ein Unternehmen aufbauen, was 6,7 Milliarden Umsatz macht? Also du hast gerade gesagt, ihr seid quasi Bayer Spin-off, also euch gab es auch schon davor. Und du bist jetzt Head of Digital Marketing. So das, was du an Portfolio beschreibst, wäre jetzt aus meiner Sicht ja auch jetzt erstmal nicht so das, wo, sag ich mal, Digital-Marketing wahrscheinlich irgendwie der erste Kanal war, mit dem ihr groß geworden seid irgendwie. Kannst du mal ein bisschen deine Rolle beschreiben? Was gehört zu deinem Aufgabenspektrum?
Ja, also so, wie du schon richtig gemeint hast, ne? Also Chemie ist ein sehr traditioneller Bereich, sehr traditionelles Gewerbe, produzierendes Gewerbe. Wir sind sehr, sehr heterogen aufgebaut und entsprechend ist natürlich auch, sind wir quasi in 10 Business Units unterteilt, die für die verschiedenen Bereiche nochmal zuständig sind. Aufgabenbereich ist dann quasi aus meiner Brille dann sozusagen zu steuern, zu koordinieren, zu unterstützen, gerade auch Marketing und Sales zu verzahnen. Ne?
Also bist du schönes Thema.
Das ist nochmal ein gesondertes Thema, nee, aber Spaß beiseite. Also Digitalprojekte, dann quasi auch Kampagnensteuerung mit den Business Units. Und dann geht es auch über so Themen wie LinkedIn Live. Wie positioniere ich das Unternehmen, auch mit Hilfe von Corporate Influencern. Also das Aufgabenspektrum ist unendlich. Dazu gehört aber nicht nur die Sachen umzusetzen, sondern auch zu trainieren, die Leute auf so einem Wandel auch mitzunehmen. Du meinst immer schon von einer traditionellen Chemie oder traditionellen Unternehmen hin zu einem modernen Unternehmen. Das bedarf einer Transformation und da ja, müssen auch natürlich das Thema digitales Marketing eine wichtige Rolle spielen und da muss man einfach auch die Benefits aufzeigen, die dieses Gebiet einfach mit sich bringt fürs gesamte Unternehmen, nicht nur für Marketing und Sales.
So, wie lange bist du jetzt schon an Bord? Wir haben uns auf der CMCX in Köln kennengelernt. Wenn ich es richtig auf dem Schirm hatte, seit über 10 Jahren machst du auch B2B-Marketing schon. Ja. Wie lange bist du jetzt bei Lanxess?
Ich bin seit 8 Jahren jetzt bei Lanxess. Seit 6 Jahren, entschuldige. Genau. Und ja, wie gesagt, inzwischen kennt man so ganz gut seine Ansprechpartner. Das ist sehr, sehr positiv, weil dann weiß man, wem man zu tun hat, weiß man, mit wem man spricht. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, ja, daran zu arbeiten, an einen Wandel auch herbeizuführen. Ist jetzt nicht so, dass jetzt alles noch sehr, sehr traditionell ist. Man hat natürlich schon Schritte unternommen, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Aber nichtsdestotrotz ist man immer wieder am Erklären, am Benefits aufzeigen. Und das macht schon Spaß.
Ne? So, jetzt hast du gesagt, 6 Jahre bei Lanxess. Was sind so die gravierendsten Veränderungen so in diesem Zeitraum, wenn du so dich an die Anfangsmonate mal erinnerst? Wo standet ihr da im Bereich digitales Marketing? Wo steht ihr heute?
Wow, okay. Das ist schon echt, also so 6 Jahre jetzt bei Lenxys allein schon, sind schon ziemlich krass. Also ich kann mich erinnern, wir haben bei einem LinkedIn-Auftritt von knapp 50.000 Followern angefangen. Jetzt sind wir bei 280.000, geht schnell Richtung 300.000. Also wir haben eine unglaubliche Reichweite aufgebaut. Wir haben eine Sichtbarkeit für unsere Marken geschaffen, unter anderem durch SEA und SEO. Wir hatten einen Internet-Relaunch in der Zeit, der weiterhin eben zu tragen kommt und die letzten jetzt auch Regionenseiten eben migriert werden. Also wir haben eine unfassbare, ja, ist eine unfassbare Dynamik eben entstanden, unfassbare Reichweite über SEO, SEA, was ich eben schon gemeint habe, aber eben auch durch neuere Formate, ne, sei es LinkedIn Live, Live-Formate, Video-Streaming und so weiter, wo man eben versucht, die Produkte und unser heterogenes Portfolio eben auch ansatzweise eben greifbar zu machen, ne? Sowohl für die breite Öffentlichkeit, aber eben auch für unsere sehr, sehr spezifischen Nischengruppen, dann, die wir da auch haben.
Ne? Ja, Riesenherausforderung, denke ich mal, wo auch viele Konzerne ja dann auch davor stehen. Deswegen finde ich es mal so spannend, diese Einblicke in Unternehmen wie euch zu bekommen, weil ihr jongliert halt einfach mit wahnsinnig vielen Bällen. So, du hast jetzt gerade schon eine ganze Reihe an Themengebieten ja auch mit angesprochen, inklusive der Marketing-Sales-Verzahnung, wo wir auf jeden Fall gleich drauf eingehen werden. Das ist mein Favorit. Aber kannst du mal ein bisschen Einblicke geben, mit was für einem Team ihr das stemmt? Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja. Also generell haben wir im digitalen Marketing, das ist aufgehangen bei Corporate Communication sozusagen, Das ist ein steuerndes Organ sozusagen. Wir haben 2, 3 Leute, dann die das Ganze koordinieren zusammen mit mir in meinem Team, und da helfen wir eben den jeweiligen Business Units. Also heißt, in den Business Units haben wir nochmal Leute sitzen, die dann jeweils in den 10 Business Units nochmal mindestens 10 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und wiederum natürlich die ganzen Geschäftseinheiten, die eben Support bieten, also auch IT, mit denen wir immer eng zusammenarbeiten müssen und auch wollen, weil wir auch digital und auch die jeweilige Infrastruktur eben auch voranbringen und da die Grundlagen schaffen, was heißt durch CRM oder ähnliches. Und wie gesagt, wir haben in den Business Units sehr, sehr viele Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner, und je nachdem, was halt für ein Anlass ist, ne, beispielsweise eine Riesenmesse, wir waren stark vertreten auf der K-Messe 2022, glaube ich, also inzwischen schon, da hast du natürlich, musst du viel Bälle jonglieren, was du eben auch schon meinst, allein schon für so eine Messe, ne, so Livestreaming und so weiter, und du hast da verschiedene Ansprechpartner. Dann hast du wieder 9 Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, allein schon durch die Fluktuation manchmal. Andererseits eben auch, weil neue Leute einfach ins Spiel kommen, die vorher eben noch nicht wussten, welche Vorzüge das digitale Marketing haben, Kampagnen erstellen wollen. Und so ist es auch so, ja, man muss auch ständig im Unternehmen für sich aufmerksam machen, beziehungsweise für die Dienstleistungen, die man in dem Sinne ja dann einfach auch fürs Unternehmen innerhalb des Unternehmens einfach nochmal bietet. Und deswegen, ja, kann man so das Setup, ist halt riesig, ne? Auch regionweit, dann arbeiten wir auch viel mit den USA zusammen. Auch da haben wir ein Corporate Communications Team. Auch da müssen wir immer wieder Trainings, ja, nochmal aufsetzen. Also das ist schon sehr, sehr umfangreich. Und ja, wie du schon meintest, 12.600 Leute. Marketing und Sales ist eben wichtig, gerade eben auch Sales, und gibt's viele Hebel, die man noch bewegen muss.
Ja, du hast gerade auch das Thema Messe angesprochen, und ihr kommt aus dem Klassischen. Wie ist jetzt so irgendwie die Gewichtung von digital versus klassisch, oder habt ihr diese Trennung gar nicht mehr drin und seid eigentlich alles in einem Corporate Communications Topf? Wie ist das bei euch aufgestellt?
Also tatsächlich ist es so, dass wir das gar nicht mehr unterscheiden. Wir hatten es früher mal, um so ein bisschen auszulagern, heißt einfach diese ganzen Themen zu fördern, da spezielles Augenmerk darauf zu werfen. Inzwischen ist es bei uns wieder so, dass es zusammengeworfen ist, sage ich jetzt mal, was auch korrekt ist aus meiner Sicht, weil es darf nicht mehr nur digital oder nicht mehr nur analog gedacht werden. Von daher macht es mehr als Sinn bei uns. Und was das Thema Messen angeht, vielleicht auch spannend, so der Anteil an klassischen Messen, der ist immer noch sehr hoch, weil dort sowohl Bestandskunden erreicht werden können, aber auch eben Neukunden akquiriert. Und da spielt eben das digitale Marketing jetzt eben auch einen großen Punkt. Man kann Messen nutzen beispielsweise, um eben kleine Content-Pieces aufzunehmen, das heißt Videos, das hast du alle vor Ort, aber du kannst natürlich auch, ja, dort vor Ort die Kundinnen und Kunden treffen und eben Termine im Vorfeld vereinbaren, um zu sagen, hey, lass uns mal bei der Messe treffen und auf einen Kaffee, ne? Also das ist natürlich auch sehr, 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 sehr spannend, ne? Also viele, viele auch digitale Aspekte jetzt.
Ja, ich kenne es auch so aus der digitalen Bubble, in der ich viel unterwegs bin. Da war der Abgesang auf die Messen natürlich durch die Pandemie nochmal richtig beschleunigt worden. Und was wir eher sehen, war komplett die gegenteilige Entwicklung. Also ja, die Leute freuen sich da drauf. Und wir sehen bei allen unseren B2B-Kunden, Messen haben einen extrem hohen Stellenwert. Trotz digital oder am besten in Kombination mit digital. Dass jetzt die digitale Messebegleitung über Social Media etc. noch gemacht wird und die Verlängerung dann quasi. Ja. Das ist ein Riesenhebel und wer den unterschätzt, aber ja, ist bei euch ja definitiv nicht der Fall.
Nee, tatsächlich. Also wir gucken natürlich auch. Ne? Jetzt nicht jede Summit oder sonst irgendwas bietet natürlich Gelegenheit, wirklich auch Content vor Ort zu produzieren oder ähnliches. Ne? Aber so die größeren Messen, auch mehrere Business Units von uns dann auch teilnehmen, da sind wir natürlich schon vor Ort und produzieren auch vor. Ne? Das ist natürlich auch spannend, was das Thema Content angeht. Du musst dir nicht jeden Tag irgendwie Gedanken machen, was du produzieren willst. Also du kannst es wirklich ein bisschen strecken. Ne? Klar, das ist vielleicht der gleiche Hintergrund, wo man es dann erkennt, dass es auf einer Messe ist, aber hey, nichtsdestotrotz, es ist ein super schöne Stücke, die man einfach auch dann weiter verwenden kann. Man kann verschiedene Bits und Pieces dann aus den Contents rausschneiden und immer wieder benutzen. Mhm. Das ist natürlich auch super komfortabel dann.
Dann lass uns mal Richtung Marketing-Sales-Verzahnung gehen. Du hast auf der CMCX einen super spannenden Vortrag gehalten, auch zum Thema Lead-Management bei euch. Das ist ja so die Königsklasse jetzt im Prinzip. War früher irgendwie der Prozess komplett anders. Heute hat er sich stark gewandelt. Von der Ruhr-Universität gibt es auch eine Studie, dass so 70%, glaube ich, jetzt mittlerweile der, sag ich mal, des Kaufentscheidungsprozesses im Marketing gesteuert wird, was früher im Vertrieb war. Also Marketing hatten deutlich mehr Zugriff auf die Kunden. Wie ist das bei euch so aufgeteilt? Welchen Teil der Customer Journey macht ihr im Marketing? Ab wann kommt der Vertrieb ins Boot?
Es ist sehr richtig, dass viel mehr jetzt im Marketing stattfindet, auch was die Kundenakquise angeht. Ne? Ja, das hört der Vertrieb vielleicht nicht so gerne. Nee, aber Spaß beiseite. Bei uns ist dann wirklich so, dass wir sozusagen also bis zur Lead-Übergabe versuchen, sozusagen ein Lead mindestens mal genurtured zu haben. Also heißt, was ist ein Marketing-Qualified Lead, was ist ein Sales-Qualified Lead und ab dem Marketing-Qualified Lead übergeben wir sozusagen. Also heißt, wir reichern die Daten so dahin gehen an, dass die Leute wissen, okay, woher, was hat die Person gesehen, die dann quasi ihren abgegeben hat, wie heißt die Person, wie erreiche ich sie und vielleicht im Idealfall noch das ein oder andere, also Company sowieso, aber natürlich auch so Land und so, ne, also dass wir auch intern uns zuordnen können, hey, aus welchem Land, ne, wenn Spanisch, dann vielleicht einen spanischsprachigen oder ne, spanischsprachige Vertrieblerin und ja, also dass das auf jeden Fall gewährleistet ist und das ist natürlich dann aber auch so das Mindestmaß, worauf sich eigentlich alle geeinigt haben und dann gibt es natürlich auch Business Units, die dann mehr wissen wollen, ne? Welche Position hat die Person, aber unsere Erfahrung ist zumindest auch, je mehr man abfragt und je mehr Daten man, die einem so ein bisschen ein Störgefühl geben, umso unwahrscheinlicher ist auch, dass die Leute dann tatsächlich auch diese Lead-Chance dann sozusagen ausfüllen, diese Formulare, ne? Weil wenn du dann, keine Ahnung, jetzt dann Titel noch angeben musst und private Adresse oder berufliche Adresse, dann wird es irgendwann so ein bisschen, fühlen sich Leute nicht mehr so wohl, sagen wir so, ne? Aber ganz positiv zu formulieren.
Insbesondere in Deutschland, das, glaube ich, ist das größte Thema.
Ja, genau.
Also das heißt, ihr holt den Lead rein, der ist dann erstmal Lead Stage Lead, dann guckt ihr, dass ihr den so weit befüllt kriegt, genurtured kriegt, dass ihr sagt, okay, ist Marketing Qualified, das heißt, sag ich mal, der Unternehmen passt, Branche passt, Buyer Persona passt, dass nicht irgendwie der Praktikant dann irgendwie das Formular ausgefüllt hat. Genau. So, und wenn das alles stimmt, dann geht Handover an Sales und dann also als Lifecycle Stage Marketing Qualified.
Exakt. Bei uns wird es dann auch Opportunity genannt. Ne? Sobald es eine Opportunity, also eine Chance, Gelegenheit dann ist im Englischen, dann wird das sozusagen übergeben an Vertrieb und ja, ob da ist dann sozusagen. Begleiten wir es noch weiter, ne? Auch im CRM, das ist schon so, dass wir es auch beobachten, Mensch, ne? Einfach auch so ein bisschen zu erinnern, so ein bisschen Reminder, so, ey, was ist denn jetzt hiermit und so, wir hatten erst eine Aktion, du da bitte nochmal drauf, für den Fall der Fälle, es war gerade am Anfang unseres ganzen Prozesses, war das häufig der Fall, so, da liegt doch noch was. Inzwischen hat sich auch weiter gewandelt, die Leute gehen da wirklich aktiv drauf, nutzen das CRM auch wirklich sehr aktiv und da muss man nicht mehr so häufig meinen. Aber klar, wir sind auch weiterhin mit dabei, auch in der Betreuung und auch wenn dann Fragen kommen, Mensch, was waren es genau für Material? Das war alles auch im CRM dann hinterlegt, aber das ist auch das A und O, damit die Leute quasi auch ein Gesprächs, Anschlusspunkte im Gespräch, dann im Verkaufsgespräch dann finden oder auch nur in den ersten Gesprächen, um sich kennenzulernen.
Ja. Ihr übergebt die Leads aber auch schon, wenn das nicht, sag ich mal, wenn die nicht die Hand gehoben haben, sagen, ich habe konkretes Interesse an euren Leistungen, sondern sondern ihr gebt die raus, damit dann auch outbound nochmal aktiv angegangen wird?
Ja, also auch da hängt es natürlich ein bisschen zu, das ist immer eine tolle Antwort, ne? Das hängt immer davon ab. Ne?
Kennen wir von Juristen alle.
Nein, aber wir haben einerseits verschiedene Lead-Quellen auch. Ne? Einerseits haben wir die Webseite, wo das Kontaktformular dann teilweise schon zu sehr spezifischen Produkten ausgefüllt wird. Da willst du nicht nur mal anfangen mit, hallo, ich bin der und der oder die und die und ich möchte mich kurz vorstellen, sondern da weißt du schon, wo die Leute herkommen. Ne? Das hängt auch wirklich von dem Material ab oder von der Quelle, wo die Leute dann herkommen. Andererseits, wenn sie ein Webinar angucken, zum beispielsweise Wasseraufbereitung, dann musst du natürlich schon ein bisschen anfangen und die Bedürfnisse ein bisschen klarer herauskitzeln, weil dann sind die vielleicht über andere Quellen einfach reingekommen und da musst du schon noch ein bisschen nachhaken und das Ganze auch so ein bisschen in den Gesprächen auch noch so ein bisschen sich die selbst nurturen noch bis zu einem gewissen Grad.
Das heißt, die gehen dann auch an andere Personen bei euch intern. Das heißt, die Leute, die, sag ich mal, Webinar oder die irgendwie LinkedIn Lead Ad irgendwie reagiert haben, gehen dann an ein anderes Team als die Leute, die Handraiser so, ich habe da konkreten Bedarf.
Genau. Also das ist dann nochmal bis zum gewissen Grad nochmal unterschieden. Klar, also wir haben jetzt nicht, wir stellen jetzt nicht Leute ein nach dem Motto, hey, du bist jetzt mit Vertrieb, um nur die Kontaktformulare von der Website zum Thema XY einzustellen. Manchmal überschneidet sich's, aber andernfalls geht es dann an Vertriebsleitung dann direkt, die das dann an ihre Vertriebsmannschaft dann weitergeben kann, gerade wenn es um allgemeine Anfragen zu speziellen Produkten auch geht, weil dann wird es ja teilweise schon sehr, sehr spezifisch und dann wollen die Leute, die dann auch Interesse an den jeweiligen Produkten dann haben, auch konkrete Auskunft und dann musst du schon immer gucken, an wen schiebe ich das jetzt und an wen nicht. Ne?
Okay. Und du hattest auf der CMCX auch eine spannende Position bei euch im Team beschrieben, den Data Manager.
Ja,
so,
ja.
Data Managerin, Data Manager wäre ja auch der perfekte Aussprache. Ja. Fand ich extrem interessant, weil, wenn ich so richtig verstanden habe, das ist die Person an dieser Schnittstelle Marketing und Sales, die Daten zusammenführt, die auch da Entscheidungen trifft. Weil das ist ja so aus meiner Erfahrung auch die kritischste Stelle, wo Marketing und Sales dann auch immer sich gerne streiten. Ja, da habt ihr quasi einen Mediator dazwischen gesetzt oder wie kannst du mal die Position ein bisschen beschreiben und wie kam es dazu?
Genau. Also wie gesagt, Data Manager, das hatte ich jetzt nur so genannt, einfach so eine Anschaulichkeit halber. Wir haben jetzt bei einer Business Unit tatsächlich, die das sehr, sehr aktiv betreibt, haben wir jetzt eine Kollegin eben mit an Bord, die das quasi als Zusatzaufgabe übernommen hat, sozusagen innerhalb der Business Unit, die vorfiltert auch so ein bisschen, ne, und so guckt, hey, beurteilt nochmal die Qualität der Leads und nurtured sie an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal, wirft das eine oder andere raus, ne, guckt dann auch, passt das für uns, von welcher Firma kommen die, mit welcher E-Mail-Adresse haben die sich nochmal angemeldet. Das hoffen wir in Zukunft auch ein bisschen gerade mit Hilfe von Automatisierungsprozessen einfach noch lösen zu können, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, dass man zum Beispiel sagt, hey, wenn jetzt eine Gmail-Adresse reinkommt, beispielsweise, muss man zwar doppelt und dreifach prüfen, passt das? Kann natürlich dennoch, hat man auch schon einen Fall, interessanter Lead sein, ne? So, dass man sagt, okay, die sind halt gerade irgendwie im Startup-Prozess und wollen was Großes aufbauen und wollen große Mengen vielleicht auch bestellen, aber haben halt erstmal nur eine Gmail-Adresse oder ähnliches. Aber dass wir da einfach noch unterstützt werden, dafür haben wir jetzt eben eine Funktion eben angeschafft sozusagen, die wahrscheinlich auch dann weiter im Unternehmen ausgerollt wird. Zumindest ist es auch so meine Hoffnung und auch mein Wunsch, dass das mehr und mehr dann eben Einzug hält und eben dieses Potenzial entsprechend auch gehoben werden kann.
Du hast gerade schon so angedeutet, woher holt ihr die Informationen, um den Datensatz anzureichern? Also klar, toolbasiert ist immer so der Traum, dass man quasi auf den Knopf drückt und der Datensatz ist komplett ausgefüllt. Erfahrungsgemäß in Deutschland insbesondere schwierig, weil einfach die Datenqualität von auch Drittanbietern irgendwie nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Das ist so meine Erfahrung. Wie ist das bei euch? Und macht ihr da wirklich viel zu Fuß dann auch?
Also, womit wir halt stark arbeiten, ist hauptsächlich LinkedIn, ne? Weil, wie gesagt, bei uns ist nochmal Chemiebranche und nochmal sehr, sehr spezifisch, was ich schon meinte. Wir haben 10 Business Units und teilweise sind Leute echt nur für Fire Safety dann, ne? So nach dem Motto Flammenschutz. Und das sind ja wirklich sehr, sehr spezifische Gruppen, ne? Und das können teilweise dann auch so Drittanbieter dann gar nicht mehr liefern, ne? Ich bin auch bei der OMR dann teilweise rumgelaufen, so, ne? Wie sieht's denn aus? Könnt ihr sowas denn überhaupt, so einen Datensatz überhaupt liefern in der Form? Und da ist natürlich schwierig, weil es wirklich die Nische von der Nische von der Nische ist, ne? Ja. Und dann auch sehr, sehr vorgelagerte Produktionsprozesse. Also heißt, wir sind ja auch nur ein Vorstoff, sag ich jetzt mal, eine Basischemikalie. Das ist dann sehr, sehr schwierig, weswegen wir halt sehr stark mit LinkedIn arbeiten. Da haben wir jetzt eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, zumindest was die Performance angeht, auf jeden Fall. Auch die Reichweite. Also das ist dann schon unser preferred Channel sozusagen, was das angeht. Und ansonsten, ja, versuchen wir auch viel mit Google Ads, Microsoft Advertising, ne? Also auch das, ja, also wir versuchen dann verschiedene Wege, aber dieser Drittanbieter, was du jetzt erwähnt hast, ist ja echt schwierig, weil wir so spezifisch teilweise unterwegs sind. Ja, es ist kaum möglich, auch wen zu finden, der sagt, hey, wir bieten jetzt hier diese Möglichkeit an.
Ja, deckt sich auch mit unseren Erfahrungen. Also bei breiten Branchen geht es ganz gut, aber sobald du wirklich in die Nische reingehst, geh auf die LinkedIn-Profile der Leute, die den Datensatz ausgefüllt haben. Es ist leider, klar, auch da kannst du mit bisschen Automatisierung noch was machen, aber ansonsten, ja, ist die zuverlässigste Quelle nach wie vor in den meisten Branchen.
Absolut, absolut. Und was halt natürlich auch spannend ist, ist mit dem LinkedIn Sales Navigator, ne? Da haben wir jetzt auch sehr, sehr viele Lizenzen, muss man auch sagen. Also fast jeder, der eine Lizenz möchte als Sales-Mitarbeiter, bekommt auch eine, weil es einfach nochmal hilft zu sagen, hey, ich mache auch mal selbst nochmal einen Background-Check. Ne? So, gibt es die Person dann wirklich und sonst irgendwas? Ne? Das ist dann teilweise auch so, wenn du so einen Datensatz siehst und dann teilweise entweder seien es kryptische Namen, kryptische E-Mail-Adresse oder irgendwas, was einem verdächtig vorkommt, da kann man auch nochmal reingucken, kann sich, wie gesagt, die Vita nochmal angucken, so, wo kommt die Person her, welche Position hat sie vielleicht auch nochmal. Also all das nutzen wir natürlich noch ergänzend dann mit dazu, um das ganze System einfach rund zu machen und dass wir halt auch die Sales-Mitarbeitenden einfach so enablen und so sagen, hey, ist euer Recherchetool, guckt, was immer ihr wollt und auch da geben wir natürlich zusammen mit IT dann auch Trainings, damit die auch wissen, wie man damit umgeht und damit eben auch diese Benefits klar werden, ne? Was das noch alles dient. Man kann es auch ans CRM anflanschen, ne? Also sozusagen, das ist ja das Schöne einfach auch. Wir arbeiten halt auch mit einem Microsoft CRM-Tool.
Welches könnte das wohl sein? Aber damit hast du mir eine Frage vorweggenommen. Genau, das hätte ich nämlich jetzt noch gerne gefragt, weil das Tool ist natürlich auch mal eine spannende Frage. Und ja, die Konnektivität zwischen Sales Navigator und Dynamics als CRM, auch jetzt habe ich es gesagt. Aber auch, ich sag mal, wenn du hast ja auch Microsoft Advertising angesprochen, ja, so auch, ja, auch die Kombination, das ist im B2B-Bereich eine extrem mächtige Kombination.
Ja, exakt. Also ich sag mal, es steht und fällt aus unserer Erfahrung einfach auch mit der Konnektivität, ne? Weil wenn du dann hier ein Töpfchen hast und hier ein Töpfchen und dann musst du irgendwelche Schnittstellen bauen oder bauen lassen, damit die miteinander sprechen, ist halt total schwierig, ne? Also auch im Microsoft-Universum ist es ja auch teilweise schon nicht einfach, die Sachen miteinander zu verknüpfen, weil es einfach aufgrund dieses Universums und dieser Möglichkeiten an Vielzahl, was jetzt gar nicht negativ sein soll, sondern ganz im Gegenteil einfach möglichst total viele Bedürfnisse einfach auch erfüllt, ist es natürlich auch nicht so einfach, die miteinander zu verknüpfen. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass sie miteinander sprechen können und dass die Daten möglichst mühelos von A nach B transferiert werden können, dass da auch keine Friktion in irgendeiner Form gibt.
Nutzt ihr eine Form von Lead-Scoring, dass ihr halt eben dann irgendwie die Leads, die reinkommen, dann irgendwie automatisiert auch bewertet, damit der Vertrieb sagt, so, die hätte ich gerne, die könnt ihr euch sparen?
Ja, da sind wir tatsächlich aktuell so ein bisschen, was heißt ein bisschen, da sind wir aktuell dran, das so auch zu automatisieren, weil klar, das ist ja jetzt die Form, was ich liebevoll als Data Manager bezeichnet hatte, dass man das vorfiltert und auch scored und sagt, hey, das funktioniert jetzt besonders gut. Das sind Leads, wovon wir uns viel versprechen. Wenn man beispielsweise sagt, hey, mit dem Unternehmen wollte ich immer schon mal zusammenarbeiten. Das sind teilweise auch häufige Anfragen bei uns. Oder hey, ich wollte mal mit einem vom Unternehmen XY sprechen. Dann geht das halt teilweise auch, ne? Weil man einfach vorfiltert und sagt, hey, wir haben da tatsächlich eine Ansprechperson einfach gefunden. Und dann ist es natürlich auch super, dass man einfach nochmal so Fuß in die Tür bekommt. Na, auch das ist super. Also von daher, ja, ist es eine gute Möglichkeit auf jeden Fall.
Cool. So, du hast vorhin jetzt schon als Channel genannt, Google Ads, SEO ist für euch als Lead-Kanal extrem wichtig. LinkedIn war mit dabei. So, kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben, was macht ihr noch, um wirklich Leads konkret zu generieren? Welche Kanäle sind irgendwie bei dir jetzt gerade total im Fokus und siehst du vielleicht auch irgendwie künftige Chancen noch auf Märkten oder in Kanälen, die ihr jetzt vielleicht gar nicht so intensiv bespielt?
Ja, also wie gesagt, ich hatte schon kurz angedeutet, dass LinkedIn bei uns also der allererste Anlaufkanal ist. Da arbeiten wir halt viel mit LinkedIn Marketing, also mit den LinkedIn Ads eben auch. Und was das so ein Thema ist, wir machen quasi viele Webinare auch, viele Kundenwebinare, die wir häufig dann oder häufig aufzeichnen und dann als Lead-Magnet wiederum verwenden, um den sozusagen einer gezielten Audience eben auch bei LinkedIn auszuspielen und da die Lead-Chains eben oder versuchen, Lead-Chain-Formulare ausfüllen zu lassen sozusagen. Weil unsere Erfahrung ist, es ist einfach so mit der größte Mehrwert. Also weil wirklich Experten am Werk sind. Also dadurch, dass wir halt wirklich teilweise solche Nischen haben, sind unsere Mitarbeitenden wirklich dann so als die Experten auch angesehen innerhalb der ganzen Branche. Und von daher ist es halt ein Mehrwert, der einfach, ja, Content-Mehrwert allein. Ne? Mhm. Also es ist nicht irgendwie, es sind nicht irgendwelche Werbeveranstaltungen. Klar, da wird irgendwo wird da längst draufstehen. Ne? Aber
logisch.
So fair muss man aber sein.
Das verzeihen die Leute einen auch. Ja.
Wenn man Tiefe anbietet, wenn man wirklich Benefits, wenn man da rauszieht und sagt, selbst wenn, ey, okay, ja, ich weiß, dass längst das und das macht, aber dies und das fand ich spannend. Allein da bekommst du eine gewisse Tiefe und gerade bei B2B, ne, ist es nochmal anders als bei B2C vielleicht oder in anderen Branchen. Du hast ein High-Value-Produkt letzten Endes, was viel Geld kostet und dann kannst du jetzt nicht mit irgendwelchen, ja, White-Papern oder Produktbroschüren um die Ecke kommen. Da erstmal gibt da keiner seine Datenpreis, was ich auch verstehen kann, ne? Auch als Endkonsumentenpreis.
Leider, ja.
Wir keinen Quatsch irgendwie bekommen oder ärgert sich am Ende des Tages so, ach krass, okay, ja. Danke dafür, ne? So, sondern da geht es ja auch so ein bisschen um die Reputation, ne? Weil wenn du jetzt als B2B-Chemie-Riese oder weltweit agierend dann irgendeinen Quatsch dann anbietest, dann leidet natürlich auch so ein bisschen die Reputation bis zum gewissen Grad. Ne? Also das muss man natürlich auch noch mit berücksichtigen, aber generell ist das, womit unser festes Setup, sag ich mal, womit wir arbeiten, zusätzlich natürlich dann auch mit den eher mehr oder weniger automatisierten Lizenzen wie eben Webseite oder andere dann. Also.
Ja, noch ein ganz kurzer Exkurs beim Thema Content-Tiefe auch im B2B-Bereich. Mhm. Wenn ihr so in der Nische seid, ist es wahrscheinlich auch, dass ihr contentseitig relativ wenig Wettbewerb habt, so in dieser Tiefe. Also wenn ich das vergleiche, so wir mit anderen Online-Marketing-Agenturen, die hauen ja alle Content raus ohne Ende, aber bei euch gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel. Also die Leute sind wahrscheinlich eher dankbar und gierig nach dem Wissen, was ihr raushaut, oder?
Ja, nee, absolut. Also das muss man auch sagen. Also das heißt auf Messen oder Ähnlichem, da haben wir immer sehr, sehr viele Zuhörenden, die da wirklich dann lauschen mit offenen Ohren und immer dann schon, ne, also wirklich aktiv zuhören, sagen wir mal so ganz positiv formuliert. Ne? Also das ist wirklich so, das ist natürlich positiv auf der einen Seite, aber andererseits musst du natürlich auch über die Tiefe dann kommen und auch so ein hohes, ja, musst du wirklich liefern, sagen wir mal so, was die Content-Tiefe angeht. Aber wir haben so viele Experten wirklich, ja, da erzählt keiner irgendwie Quatsch oder an der Oberfläche. Also alles sind on detail dann drin und das ist natürlich ein großer Vorteil.
So, du hast auf der CMCX auch in deinem Vortrag, fand ich sehr geil, auch sehr transparent gezeigt. Was zahlt ihr eigentlich für ein Lead, so ungefähr? Auch so mit Benchmarks und da waren halt eben insbesondere die Channels LinkedIn-Ads und Google-Ads hast du ein bisschen gegeneinander gechallenged. Magst du da mal so ein bisschen Einblick geben, weil sobald man Zahlen hat, ich habe es auch gesehen, damals gingen sofort alle Handys hoch und die Leute fangen an, diese Zahlen abzufotografieren, was ich mal ein bisschen für, naja, ist das jetzt zielführend? Ja. Anyway, aber ich finde es geil, dass ihr das teilt, weil das ist, je größer das Unternehmen, umso unwahrscheinlicher wird das.
Ja, genau. Also man muss natürlich immer aufpassen, ne? Weil wir müssen natürlich auch mal gucken, dass das keine Rückschlüsse aufs Invest oder sowas ist. Ist
logisch.
Ähnlich, ne? So, aber generell kann man sagen, dass wir da zumindest bei LinkedIn sehr, sehr gute Erfolge haben mit einem Cost per Lead von ungefähr 10 bis 20 Euro so in dem Bereich, ne? je nachdem wie tief die Nische dann auch ist, ne? Weißt ja selber, je tiefer, desto teurer noch so bis zum gewissen Grad, aber wir haben es wirklich mit diesem Setup eben auch mit Webinaren etc. so geschafft, dass wir da wirklich ein Lead von 10 bis 20 Euro. LinkedIn Benchmark lag zumindest meinen letzten Informationen nach bei 50 bis 100 Euro, ne? Je nachdem auch wie tief du reingehst, also von daher. Ja, klar, wir haben den Benchmark unterschritten, aber es ist natürlich dann auch, was wir ja auch im Nachgang noch und nach meinem Vortrag auch hatten, so, ja, was sagt jetzt nichts über die Qualität aus? Ja, komplett richtig, ne? So, das verstehe ich.
Exakt.
Das ist auch, wo man intern immer gechallenged wird, ne? Wenn man dann um die Ecke kommt und sagt, hier 100 Leads, ja toll, ja, was hat uns das gebracht, ne?
So. Genau, wie viel davon sind Marketing qualified, wie viel Deal Pipeline ist daraus entstanden? Logisch, sind dann die Zahlen hinten raus, aber erstmal vorne, finde ich respektable Leistung. Genau, und wir reden hier aber natürlich nicht über Leute, die irgendwie direkt Anfrage gestellt haben und sagen so, hier längst ist, ich habe hier mein Budget.
Jetzt kaufen.
Genau, aber es ist halt eben so die erste Stufe, also insofern, ja, genau, ja. Und da ist, wenn man die Klickpreise bei LinkedIn kennt, so 10 bis 20 Euro, stabile Leistung.
Also, hat mehr Klickpreis allein schon von 3 bis 5 Euro manchmal, ne? Also von daher ist das schon echt eine gute Zahl. Wie gesagt, was du noch angesprochen hast mit Google, auch da liegen wir in dem Bereich, nur da muss man tatsächlich auch unterscheiden, da machen wir auch SEA logischerweise, da bekommen wir die Leads auch in dem Preisrahmen so um die 10 bis 20 Euro, aber da muss man auch ganz klar sagen, da unterscheiden wir jetzt auch nicht zwischen Generic Keywords und wirklich Brand Keywords, sondern das haben wir da in dem Sinne jetzt in einen Topf geworfen, weswegen ist natürlich dann auch bis zum gewissen Grad etwas verschwimmt, was die Aussagbarkeit dieser Zahlen dann angeht. Ne? Aber nichtsdestotrotz für uns natürlich super. im ersten Schritt natürlich. Und dann muss natürlich der Lead-Management-Prozess dann konsequent weitergegangen werden und auch mit einer Ernsthaftigkeit und nicht sagen, hier sind die Leads, Hände hoch, ne, sondern und zurück in die Sonne. Nein, ich beiseite. So, dann muss das auch wirklich auch innerhalb des Unternehmens auch weiter verfolgt werden. Einerseits durchs Marketing, aber andererseits auch so ein bisschen mit dem Vertrieb, dass die auch den Benefit sehen, warum dem nachzugehen.
Ja, ich meine, sonst sind wir ganz schnell in der Diskussion, die wir, glaube ich, auch in jedem Unternehmen mindestens einmal hatten. So Marketing sagt, ja, Sales verfolgt die Leads nicht nach. Sales sagt, ne, die Leads sind zu schlecht. Und
ah, genau. Dann so das, ja, nicht Paradox, sondern so dieser Teufelskreis, ne? So irgendwie so, ja, ist eh alles nix, sagt der Vertrieb, ne? Und der Marketing sagt, ja, wir haben so viele Leads gebracht, das kann ja nicht sein. Ne?
Ich habe die 3 Monate nicht angefasst, ja.
An uns liegt's nicht. Oder, ne? Dieses gegenseitige Fingerpointing. Nee, aber ist ja auch bis zum Wissen gerade aus jeder einzelnen Sparte auch nachvollziehbar. Ne? Aber deswegen muss man halt auch gucken, dass man gerade in der ersten Phase halt auch das mit einer Ernsthaftigkeit angeht und auch mit einer Professionalität, damit der Vertrieb auch merkt, okay, wir können damit was anfangen, das bringt uns was und das ist halt einfach das A und O, was wir in der Vergangenheit einfach gemerkt haben. Ja.
Wie macht ihr das konkret? Weil genau diese, sag ich mal, Grabenkämpfen, zum Teil diese Burggräben, die da ja zwischen liegen auch, die zu überwinden, ist ja bei einem Unternehmen mit einer Historie auch einfach organisatorisch eine krasse Herausforderung. Ich verstehe das auch. Das ist, manchmal guckt man von außen drauf und denkt sich so, warum? Dann gehst du ins Detail und verstehst dann so langsam ein bisschen mehr. Wie geht ihr das an? Wie ist zum Beispiel dein persönlicher Austausch auch auf dem gleichen Level mit dem Vertriebsteam? Schaut ihr auf die gleichen gemeinsame Kennzahlen? Habt ihr Dashboards? Ja. Plant ihr zusammen? Wie macht ihr das?
Ja, genau. Also tatsächlich, ich sitze schon ab und zu mit den Vertriebsteams zusammen, aber wäre da, glaube ich, eher so ein Störfaktor. Da kommt der von Corporate, ne? So, was tatsächlich dann, wie es letztendlich abläuft, ist, wir beraten sozusagen die Business Units, hey, mach doch da noch eine Lead-Kampagne, wisst ihr, wie Lead-Kampagnen gehen? Und das wäre doch mal eine Möglichkeit. Wir geben so die Impulse und helfen dann bei der Umsetzung. Aber was dann wirklich, wozu wir auch das Marketing-Team, mit dem wir halt sehr, sehr häufig im Austausch sind, sagen, hey, holt euer Vertriebsteam dazu. Und teilweise sitzen die dann mit in den Besprechungen mit drin. Teilweise geht es one-on-one, weil das manchmal auch einfacher ist, bis zu einem gewissen Grad. Gut, wenn jetzt Leute natürlich in irgendwelchen anderen Regionen, in LATAM oder sonst irgendwo sitzen, dann ist das natürlich nur virtuell möglich. Aber der Kontakt, der muss einfach innerhalb der Business Unit funktionieren, sage ich jetzt mal. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich da bis zu einem gewissen Grad rauszieht, aber es ist schon so, dass einfach diese Glaubwürdigkeit unter Kollegen einfach höher ist, wie wenn jemand von innerhalb des Unternehmens doch irgendwie so von der Corporate-Funktion kommt und sagt, ihr müsst das so und so machen, da kommt von Anfang an schon eine kleine Blockadehaltung. Ja, manche sind offener, andere weniger, aber das müssen dann die jeweiligen Marketing-Teams in den Business-Units entscheiden, wozu sie sich entschließen und was am meisten Sinn macht. Ne?
Mhm. Ja, macht total Sinn, weil Corporate ist dann immer noch so ein bisschen, sag ich mal, ja, außen vor und hat da halt eine andere Perspektive auch absolut, auf bestimmte Themen. Auf welche Kennzahlen schaust du?
Ja, es hängt so ein bisschen von der jeweiligen Phase, ne? Also wie gesagt, dadurch, dass wir Marketing-Qualified Leads liefern, gucken wir schon hauptsächlich auch auf die Kampagnen-Performance und auf den Cost per Lead, ne? Weil wir versuchen, die Leads möglichst preiswert einzukaufen, aber dennoch mit einer hohen Qualität. Wir gucken dann schon auch nochmal ins CRM, gucken uns auch diese Daten nochmal an. Aber das sind eigentlich tatsächlich so, auch Klickpreise müssen natürlich in einem Verhältnis sein. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt so mit 10 bis 20 Euro pro Lead im B2B unterwegs bin, dann ja, versucht man zwar zu optimieren, auch zu gucken, hey, wie laufen die Ads? Ist die Zielgruppe noch die richtige? Wie viel Frequenz hat diese Ad auch bekommen? Mhm. Also heißt, wie häufig wurde die den Personen jeweils ausgespielt? Das sieht man bei LinkedIn auch sehr, sehr gut. Wenn du beispielsweise jetzt hier siehst, die Zielgruppe ist erschöpft und jeder hat es im Schnitt 2,5 Mal gesehen. Also klar, man sagt immer 7 Touchpoints und so weiter, ne? So die klassische Marketinglehre. Ja, aber irgendwann nervt's halt dann auch, ne? So, das kennt man ja selbst auch, ne? Wenn dann zum 100. Mal so ein generischer Marketingspruch um die Ohren fliegt, dann denkst du auch so, ja, ist gut, jetzt nervt.
Ich hab's verstanden.
Ja, ihr seid die Besten und so. Ja, aber klar, diese Botschaft muss rübergebracht werden, aber da gucken wir halt dann auch dann nochmal das dahingehend einfach zu optimieren. Und ja, das ist so für uns eigentlich der wichtigste Indikator, um es mal nicht zu komplex machen zu wollen. Klar, du hast die Klickpreise, klar, du hast die Reichweite, CPM und sonst irgendwas, aber ich sag mal, wenn du wirklich Performance-Marketing machen willst, was die Leads angeht, das geht aus meiner Sicht auch Cost per Lead wenig vorbei. Klar, es bedingt einander auch, aber ja, wie gesagt, wir wollen möglichst preiswert, möglichst qualitativ hochwertige Leads reinspülen und dann ist das einfach so unser Indikator.
Mhm. Und das heißt, wenn, sag ich mal, die Umwandlungsquote von Lead zu MQL, zu SQL, wenn die konstant ist, dann einfach vorne mehr rein zu niedrigeren Preisen.
Genau, genau. Das ist natürlich dann in der nachgelagerten Stufe dann wichtig zu gucken, was passiert damit, wie konvertieren die dann weiter, ne? Also das natürlich auch, aber ich sag mal, so in unserem größeren Verantwortungsbereich im digitalen Marketing aus der Corporate-Sicht ist das halt somit das Wichtigste. Und klar, auch Conversion spielt eine Rolle, aber eine nachgelagerte Rolle, sag ich mal so.
So, du machst das jetzt 6 Jahre lang bei Lanxess. Was sind so Dinge, die du in den letzten 6 Jahren gemacht hast, wo du sagst, das hätten den Testnet wir uns besser gespart?
Ja, tatsächlich, was wir überlegt hatten oder was wir auch getestet hatten, sind PDF-Broschüren zu hinterlegen. Das Ding ist halt einfach, den Leuten bewusst zu machen, dann nochmal Geld in die Hand zu nehmen, um eben Insights zu präsentieren, mehr als Produktvorteile. Ne? Mhm. Auch das ist was wir vorhin auch schon hatten. Ne? So, ja, mehrwertmäßig hält sich das jetzt in Grenzen und gerade wenn er wirklich hochmarschig verkauft, nicht hochmarschig, sondern mit hohen Volumina, wo viel Geld dahinter ist, verkaufen willst, eignet sich das nicht sonderlich. Ne? Wie gesagt, Microsoft Advertising hat sich für uns tatsächlich jetzt auch nicht so rentiert. Wir hatten mal eine Recherche gemacht, sobald man ja keinen Mac hat, ist man ja automatisch irgendwie in der Microsoft-Welt, nutzt den Microsoft-Browser und ist da unterwegs. Aber auch da haben wir leider so die Erfahrung gemacht, dass es zumindest in unseren Branchen und mit unseren Tests nicht wesentlich besser war als bei Google. Im Gegenteil sogar minimal schlechter. Ne? Also von daher, ja, sind das so unsere Testerfahrungen. Aber klar, ich sag mal, wenn man irgendwie was erreichen will, dann muss man auch Fehler machen. Und solange das, sag ich mal, nur so kleinere Fehler sind, wir fahren dieses 10-20 Euro pro Lied tatsächlich seitdem wir auch das mit den Webinaren haben. Ja. Von daher, sag mal, ist jetzt nicht so viel krass in die Hose gegangen.
Ja, das klingt doch ganz gut. Ja, bei Microsoft Advertising ist spannend. Wir haben einige B2B-Kunden, wo das überproportional gut läuft. Da sind aber dann häufig die breiteren auch. Und das kann vielleicht einfach sein, dass dann, ich meine, Microsoft Advertising ist eh vom Marktanteil her klein. Und wenn man dann nochmal so spitz runtergeht, dass es dann auch daran liegt.
Ja, das kann sein.
Und du hast vorhin noch das Thema Corporate Influencer auch mal kurz das schöne B2B-Buzzword fallen lassen. Ja. Auch da weiß ich, dass viele Unternehmen da irgendwie dran sind. Wie kriege ich die Leute motiviert? Setze ich so ein Programm auf Ja oder Nein? Ich hatte sogar auch einen Podcast, wo die gesagt haben, wir zahlen für jeden Post, zahlen wir quasi einen Bonus. Also insofern verlinke ich auch mal in den Shownotes. Also auch spannender Ansatz. Wie macht ihr es?
Also was ich vorwegnehmen kann, wir zahlen es nicht pro Post. Ne? Das ist irgendwie klar. Also je nachdem, wie auch das Geschäftsmodell halt dann aussieht, macht Sinn oder nicht. Ne? Aber wir machen es nicht. Also generell, wie wir an die Sache herangehen, wir haben, glaube ich, 2021 angefangen, damals immer noch dann mit einer Hilfe einer Agentur von Celine Flores Villas, die Agentur People Branding Company, und haben da jetzt ganz guten Ansatz gefunden. Einerseits versuchen, in die Breite zu gehen, dass wir sagen, okay, man möchte möglichst viele Leute aufschlauen. Es gibt einen hohen Bedarf einfach auch. Man merkt, die Leute fühlen sich teilweise immer noch unsicher. Was darf ich sagen? Was darf ich nicht sagen? Wo darf ich klicken? Wo darf ich nicht klicken? Wie darf ich das Unternehmen repräsentieren und so weiter? Und da haben wir ja sozusagen dann Programme, die über einen längeren Zeitraum gehen, bis zu ein Vierteljahr, wo die Leute wirklich von A bis Z abgeholt werden, wo die auch Frequenz erstellen. Die bewerben sich dann auch da auf dieses Programm sozusagen und sind dann als Corporate Influencer, ich nenne einfach mal dieses Buzzword, ne, Brand Ambassadors oder sonst irgendwas, wie wir es dann nennen.
Wir wissen, was wir meinen.
Alles so mehr oder weniger, wir wissen, wovon wir sprechen, genau. Und das andere, wo wir auch echt gute Erfahrungen gemacht haben, ist mit so wirklich gezielten Trainings, also beispielsweise im Vorfeld auf Messen. Ich hatte vorhin schon mal die K erwähnt, klar, das ist auch schon wieder 2 Jahre her, aber nichtsdestotrotz hatten wir da so auch mithilfe der Agentur dann Templates entworfen gehabt, wo so ein Standardprozess einfach ist, ne? So, hey, Vorankündigung, hier ist die Messe, danach eben auch nochmal so, hey, lass uns doch mal treffen, wer ist alles vor Ort und so weiter. Also wirklich eine sehr, sehr interaktive oder engaging Art und Weise an diese Sache ranzugehen über LinkedIn. Und da haben wir echt gute Erfahrungen mitgemacht, weil beispielsweise an der K haben sich dann wirklich Leute mit 9 Leuten dann getroffen auf dem Café. Und es war dahingehend einfach auch Sales fördern, weil die Leute halt dann, das waren teilweise auch Key-Account-Manager, also alle, die an der Messe so rumwuseln, mehr oder weniger, die hatten dann wirklich auch vielversprechende Sales-Gespräche einfach auch um Neukunden. Ne? Auch da wiederum kann ich jetzt nicht sagen, hier direkt Geschäft gemacht. Das ist einfach zu schwierig und da muss man auch realistisch genug sein. Aber es war halt schon schön zu sehen, dass es halt einfach auch vertriebsfördernd wirkt und dass die Leute halt da wirklich auch sich authentisch dargestellt haben und da halt wirklich auch, da haben wir gesagt, okay, dann ne, hier 5 Postings ungefähr und dann haben die Leute auf einmal, hast du gemerkt, wie die dann ja förmlich explodiert sind und gesagt haben, hey, dann auf Bilder von sich hier, ich bin gerade auf dem Weg zur Messe im Auto und teilweise auch so Bilder aus dem E-Auto und dann zur E-Mobilität dann auch stehend, ne? Also damals hat man auch noch einen Geschäftsbereich zu E-Mobilität. Das war schon geil, war auch konsistent einfach, ne? Und es hat einfach sehr, sehr viel gegeben und man merkt, okay, auch so kleine Sachen sich mal rauspicken, ne? Dann, die einfach dann auch einen gewissen Effekt einfach haben und dann andere Zielstellung, ne? Also bei so einem längeren Programm möchtest du, dass die Leute ihr eigenes Profil schärfen, dass die Leute ihre Themen finden, dass sie auch wissen, wie und in welchem Bezug sie mit Längse sprechen können oder über Längse sprechen können. Und das andere ist halt dann eher so zielgerichtet, eher auf Sales, eher auf Marketing, ne? Dann pickst du immer so ein paar Möglichkeiten raus und das hat sich eigentlich für uns ganz gut, dieses Setup, einmal langfristig, einmal kurzfristig, ganz gut etabliert.
Das klingt super, vor allem, wenn die Leute ihre Erfolge sehen und sehen, dass da was passiert. Sie kriegen halt eben, wenn Vertriebler merken, ich kriege da Sales-Termine auch raus, auch wenn ich nicht direkt eintüte, aber ich baue da Pipeline auf, so dann sind sie auch motiviert, damit weiterzumachen, dann sehen sie auch den Sinn da drin, aber das muss man dann auch erstmal erreichen.
Ja, klar, aber ich sag mal, das Glück ist mit den Tüchtigen, ne? Muss man auch ganz klar sagen, also es war jetzt niemand dabei, der jetzt 2 Postings gemacht hat im Vorfeld der Messe, sondern es waren wirklich die wirklich ständig halt dann auch da waren. Klar, manche eins könnte sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen nervig, aber das hat sich ja dann doch ausgezahlt und dann halt bloß, weil es einem selber in die Story gespült wird, heißt nicht, dass es anderen auch in die Story gespült wird, gerade denjenigen, die vielleicht an den Produkten dann doch interessiert sind. Ne? Also von daher, ja, muss man da schon auch aktiv sein, aber es hat sich auf jeden Fall für die Person gelohnt.
Sehr schön. War wahnsinnig viel drin. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also mit Alexander Honeck, er ist Head of Digital Marketing bei Lanxess, haben wir darüber gesprochen, wie ein Riesenunternehmen wie Lanxess mit über 12.000 Mitarbeitenden, über 6 Milliarden Umsatz das ganze Thema Digital Marketing nutzt, um im B2B neue Kunden zu gewinnen. Bei einem sehr breiten Portfolio mit sehr, sehr spitzen Zielgruppen innerhalb des Portfolios. Also ich glaube, viele B2Bler finden sich da, sag ich mal, in Ausschnitten wieder. Und wenn so ein Dickschiff wie, das klingt jetzt ein bisschen böse, Dickschiff wie Lanxess das jetzt irgendwie schafft, dann können andere auch das schaffen. So, Alexander ist seit 6 Jahren da an Bord und hat da auch eine lange Reise mitgemacht mit wenig digital am Anfang und viel Messe hinzu, noch immer viel Messe, aber sehr, sehr viel Digitalem drumherum. So, das CRM hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen und auch vor allen Dingen die Verbindung von CRM mit anderen Marketingmaßnahmen. So, das heißt halt auch dieses Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb hat sich sehr stark entwickelt. So, sein Team, er ist im Corporate Marketing, berät halt viel die einzelnen Abteilungen auch, schaut sehr stark auf das Thema Lead-Generierung. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, über alle möglichen Kanäle Leads ins System reinzuholen und dann diese Leads so weit zu nurturen, dass sie Marketing-qualified sind und dann an den Vertrieb übergeben werden, sodass die dann halt eben diese Leads dann beackern und auch eintüten. So ist der Plan. So, wichtigste Lead-Quellen sind das Thema LinkedIn Ads und auch Google Ads, wo sie wirklich auch über Webinare sehr günstig, also CPLs von 10 bis 20 Euro, auch neue Kontakte reinholen. Allerdings natürlich auch das Thema SEO, ein ganz wichtiger Kanal. Und was er auch erzählt hat, ist auch, dass das Thema Corporate Influencer mittlerweile auch Traktion aufgenommen hat, worüber dann halt jetzt auch relevant neue Kontakte aufgebaut werden. So, in der Zeit hat sich insbesondere auch das ganze Thema Verzahnung von Marketing und Sales weiterentwickelt. Marketing muss lernen, welche Leads der Vertrieb mag und Vertrieb muss halt auch sehr konsequent diese Leads verfolgen. Und da sind wir an dieser Schnittstelle, wo es dann das ein oder andere Mal auch hakt. Wie bei Lanxess sie das in den Griff kriegen, ist auch viel über Lead-Qualität. Das heißt, dass eine Person dazwischen sitzt, die sich darum kümmert, dass die Lead-Qualität stimmt, dass die Daten angereichert werden. Da greifen sie hauptsächlich auf LinkedIn zu, weil die Qualität von Dritt-Tools bisher auch auch wie bei vielen anderen Unternehmen, wo ich es kenne, nicht zufriedenstellend war und da einfach zu gucken, ist es die richtige Buyer-Persona, was macht die Person? Da auch den LinkedIn Sales Navigator zu nutzen, damit die Sales-Leute auch da nochmal sich genauer die Person anschauen können, weil wir sind zwar im B2B, aber man hört es immer wieder raus, es bleibt ein People's Business und insbesondere, wenn du so spitz, so in der Nische unterwegs bist, ist jeder Kontakt wichtig. CRM-Arbeit hilft auch, gezielt Kunden anzugehen. Es klang so ein bisschen Richtung Account-Based Marketing, das heißt, wenn da Unternehmen ist, wo man mal Kontakt mit haben will, im CRM zu gucken oder ist jemand und darüber dann halt eben sich dann auch die Tür zu öffnen. Also strukturell, prozessual eine große Herausforderung. Das Thema Lead Scoring ist noch im Aufbau, ist auch ein dickes, dickes Brett. Das wissen wir von sehr vielen Unternehmen und insofern sowas sowohl im CRM erstmal aufzusetzen, aber auch von Marketing und Vertrieb die richtigen Informationen da zusammenzubringen, dass das Scoring funktioniert. Große Herausforderung. In der Zwischenzeit einfach zu sagen, wir gehen auf die LinkedIn-Profile, wir wissen, wer unsere Ansprechpersonen sind, wir wissen, welche Unternehmen und Branchen wir brauchen. Das dann so konsequent zu nutzen, macht auch schon Sinn. So, zum Thema Zahlen, Daten, Fakten. Er und sein Team schauen hauptsächlich auf den CPL. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also was kostet uns ein neuer Lead? Natürlich wird im Nachgang auch verfolgt, wie viel davon werden Marketing qualified, wie viel werden zu Sales Opportunities. Wichtig aber als Steuerungsinstrument für die Kampagnen ist der CPL. Und wenn die Zahlen hinten raus dann konstant sind, dann kann man über den CPL, über Senkung des CPLs, Steigerung von Volumen etc. dann halt auch wirklich gut Pipeline steuern. So, wir haben auch kurz darüber gesprochen, welche Tests hätte er sich im Nachhinein vielleicht auch gerne sparen können, wobei man ja daraus lernt. Microsoft Advertising funktioniert unterproportional gut. Und kein Mensch hat auf längstes Broschüren gewartet, war auch so eine Erfahrung. Also bei LinkedIn, Webinare mit einer hohen Qualität sorgen für viele gute Leads, Broschüren online stellen als PDF-Format nicht. Also keiner hat darauf gewartet. Überzeugt lieber mit Content als mit Hochglanzbroschüren. Noch so eins der Fazit. So, das war meine Zusammenfassung. Was habe ich noch vergessen?
Boah. Also war ja schon sehr, sehr umfangreich jetzt, ne? Also ich glaube, so wirklich viel haben wir jetzt nicht vergessen. Wie gesagt, mir ist halt einfach wichtig und das war auch schon im Vortrag auf der CMCX eben so, dass dieser Lead-Management-Prozess einfach wirklich konsequent durchgegangen wird, dass der professionalisiert wird und dass man den einfach nach Schritt für Schritt weiterentwickelt, ne? Genauso wie man das Thema Performance-Marketing für Leads einfach kontinuierlich weiterentwickelt, guckt auch, ne, wie viele Leads kommen rein, hat das ja eben schon mal nochmal kurz erwähnt gehabt und auch zu gucken, wie konvertieren die, ne? Das hat natürlich auch was mit Content-Qualität auch bis zu einem gewissen Grad zu tun und auch mit der Customer Journey, ne, so wie konsistent ist das. Das ist aber das Schöne bei LinkedIn, da bleibst du in einem Universum, sage ich jetzt mal, da springst du nicht von dem modernen Environment auf ein vielleicht teilweise etwas älteres Environment, das bleibt man sehr konsistent und von daher, ja, ist mir das einfach ein wichtiges Thema, auch das Thema Marketing und Sales. Ich stehe so wirklich, hat man vorhin auch schon mal kurz, für wirklich Vertriebsunterstützung, wirklich auch als Service Unit wieder für den Vertrieb sehen, weil das ist ja auch häufig das, wo man sich dann auch ganz gern mal verliert, weil der Vertrieb holt letzten Endes, nicht nur letzten Endes, holt Kohle fürs Unternehmen rein, die sind an den Kunden dran, so und entsprechend muss man gucken, dass man ja diese Aufgabe eben erfüllt und einfach ja zu mehr oder weniger unterstützt und ja, da einfach die bestmöglichen Support bietet und das ist so, was mir noch wichtig wäre.
Ja, finde ich eine extrem wichtige Perspektive. Stimmt, wir hatten es im Vorgespräch und das muss eigentlich mit rein, weil du hast einmal so Richtung Vertrieb, ja, das mag der Vertrieb nicht, aber tatsächlich hast du ja eine wahnsinnig vertriebsorientierte Denke, weil die holen die Kohle rein und dementsprechend, so es ist die Aufgabe des Marketings und diese Grabenkämpfe kann man sich sparen, weil im Endeffekt sollten alle auf die gleichen Ziele hinarbeiten.
Ja, also alle, die im Marketing arbeiten und zuhören, hört dem Vertrieb zu, guckt, was sie wollen und hört zu, was sie wollen und bietet dann Lösungen, die sie vielleicht noch nicht kennen und zeigt den Benefit einfach auf. Ne? So, das ist halt einfach so, was mache ich damit? Ne? Was mache ich mit einem CRM? Ja, das ist vielleicht eine doofe Frage, aber ne, so als Marketier weiß man, okay, wie, was macht man mit dem CRM? Aber wirklich geht darauf ein, nimmt sie ernst. Weil, wie gesagt, das ist der entscheidendste Bereich innerhalb des Unternehmens und wir machen gute Arbeit meistens.
Ein wunderschönes Schlussplädoyer. So, wer mehr über Alexander erfahren möchte, einfach mit ihm auf LinkedIn connecten, ihm folgen, lohnt sich auf jeden Fall. Schaut euch auch an, was Lanxess da so treibt. Das ist nämlich auch durchaus interessant, einfach mal so, sag ich mal, von Outside-In-Analyse zu schauen, was sie denn da so tun. Definitiv vorbildlich. Und Ansonsten werde ich den Alexander nächstes Jahr nochmal hier vor das Podcast-Mikro nötigen, denn was die meisten nicht wissen, er promoviert mal eben nebenbei noch, weil er offenbar zu wenig Hobbys und zu viel Freizeit, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, aber promoviert zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation. Und wie viel bringt das denn? Also das wird nochmal richtig, richtig spannend, das als kleiner Spoiler, aber jetzt ist der Druck natürlich höher, dass du auch richtig geile Ergebnisse lieferst.
Ja, jetzt kann ich nicht sagen, so klassisch akademisch dann so, ja, also man kann jetzt keine klare Aussage treffen, ne? So, man muss schon kurz, muss ich wirklich liefern. Ja, also von daher, ich bin auch gespannt. Genau, und mal gucken, ob wirklich das, was wir machen quasi an Kommunikation, ob das wirklich sich auch in den Aktienkursen spiegelt und entsprechend dann einfach auch so eine der wichtigsten Stakeholdergruppen, gerade für die Aktiengesellschaften logischerweise, ob sich das dann auch wirklich rentiert. Da bin ich auch selbst gespannt. Wie gesagt, noch keine Daten erhoben, aber wird jetzt bald soweit sein.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin sage ich schon mal vielen, vielen Dank für die Einblicke. Danke, dass du das wirklich so transparent auch von euch teilst. Das ist insbesondere von börsennotierten Unternehmen nicht immer so gewohnt. Und insofern hat mir große Freude gemacht. Danke dir.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du merkst, es lohnt sich hier zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und natürlich gerne mit 5 Sternen bewerten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und ciao.